Wenn wir uns für uns selber oder auch für jemand anderen etwas wünschen, dann eigentlich nur etwas Gutes. Und wenn es nicht so gut geht, dann wünschen wir uns, dass es anders wäre. Dann wünschen wir uns Veränderung oder die Wiederherstellung eines alten Zustandes. Und manchmal, da stehen wir uns dem Wunsch nach Veränderung, dem Wunsch nach dem Guten, selbst im Weg. So wie sich auch ein Fürst aus dem 14. Jahrhundert, aus dem heutigen Belgien, selber im Weg stand. Er hieß Reinald der Dritte, aber er wurde vom Volk oder hatte vom Volk den Namen oder Spitznamen Crassus bekommen. Das ist lateinisch und heißt der Fette. Diesen Spitznamen hat er bekommen, weil er so gewaltig übergewichtig war. Nachdem jetzt nun Reinald von seinem jüngeren Bruder Edward vom Thron verstoßen wurde und er ihn so in einer Schlacht besiegt hatte und gefangen nahm, ließ der ihn entgegen den damaligen Gewohnheiten am Leben. Er nahm ihn nur gefangen und dachte sich ein ganz ungewöhnliches Gefängnis aus. Er ließ um Reinald ein Haus oder einen Raum errichten. Der Raum hatte eine etwas kleinere Türe, aber immer noch normal groß und ein Fenster. Und beides wurde jetzt aber gar nicht vergittert oder verriegelt. Das Gebäude wurde nicht einmal bewacht. Das Problem war, dass Reinald einfach zu dick war, um sich da durch die Öffnung zwängen zu können. Er hätte ordentlich abspecken müssen. Der jüngere Bruder gab dazu die Anweisung: Mein Bruder Reinald darf jederzeit herauskommen und sogar erneut den Thron besteigen. Ich werde ihm sofort Platz machen. Er darf herauskommen, kein Problem. Aber er kannte seinen Bruder gut. Und so ließ er jeden Tag ganz leckere Speisen zu seinem Bruder bringen. Und Reinald, der das Essen so sehr liebte, wurde immer wie dicker und dicker und blieb gefangen. Auf die seelische Brutalität angesprochen, sagte der jüngere Bruder nur: Ich bin es nicht, der meinen Bruder gefangen hält. Das macht er ganz alleine. So stand sich Reinald selbst der Veränderung, selbst dem Guten im Wege. Und so stehen auch wir uns manchmal selber im Weg. Wir haben den Wunsch, dass wir Gott nachfolgen wollen. Wir wollen bei ihm sein. Wir wollen uns mit unserem ganzen Herzen ihm nachfolgen können. Und dann, oft sogar ist es so, dass wenn wir etwas mit Gott erlebt haben, danach kommt ein Absturz. Dann machen oder sagen wir etwas, was nicht gut ist. Etwas, was wir eigentlich gar nicht tun wollen, wo wir ganz genau wissen, das gefällt Gott nicht. Wir machen es, aber möchten es eigentlich gar nicht tun. So sind wir gefangen. Gefangen von unseren Gedanken, unseren Gefühlen und Wünschen in unserem Herzen. Und so stellt sich uns die Frage: Ist es möglich, da herauszukommen? Ist es möglich, dieses spezielle Gefängnis zu verlassen? Was sagt Gott dazu? Er hat seinen Willen oder seine Absicht Jesaja mitgeteilt. Und es steht in Jesaja 61 in den Versen 1 bis 3. Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleider, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Gott verspricht uns da ganz große Veränderung. Eine sehr große Veränderung ist also möglich, muss möglich sein. Aber wer kann die Veränderung bewirken? Ist es vielleicht der Sprecher dieses Textes? Also Jesaja, da ja der Text im Buch Jesaja steht und auch von ihm verkündigt wurde? Was müsste er da alles machen können? Zuerst einmal müsste er eine von Gott ausgewählte Person sein. Und das war er. Wobei man da überlegen könnte, war er von Gott gesalbt worden? Denn das wurden ja nur ganz spezielle Personen, wie zum Beispiel die Könige. Die wurden gesalbt. Die Könige von Israel. Jetzt wurde Jesaja natürlich auch gesandt, frohe Botschaft zu bringen. Das hat er gemacht. Zum Beispiel eben, indem er diesen Text weitergegeben hat, indem er diesen Text von Gott dem Volk gegeben hat und auch uns. Dann sollte er die Freiheit verkündigen. Das könnte er noch tun. Ich meine, da können wir das können wir alle tun. Sagen, ihr werdet irgendwann mal frei sein. Und Jesaja hätte das auch machen können, wenn Gott es ihm sagt. Aber wo wir anfangen, Probleme zu bekommen, oder wo Jesaja anfängt, Probleme zu bekommen, ist zum Beispiel, dass er zerbrochene Herzen verbinden soll. Wie soll er das jetzt tun? Etwa die Herzen herausreißen und Verbandsmaterial da herumwickeln? Oder dass er schöne Worte spricht, den Menschen das Blaue vom Himmel erzählt? Das geht aber auch nicht. Und eine Verletzung des Herzens geht tiefer, als dass schöne Worte da einfach heilen könnten. Auch kann Jesaja es nicht schaffen, dass die Trauenden von Zion plötzlich sich wieder freuen, dass sie Feste feiern, dass sie glücklich sind. Denn erstens war das Volk zu dem Zeitpunkt, wo Jesaja diese Prophezeiungen verkündigt hat, war das noch in der Gefangenschaft in Babylon. Und zweitens kann diese Veränderung nur von den Menschen auskommen. Die können sich ändern, die können sagen so, jetzt möchten wir Feste feiern. Wenn nur jemand sagt, so feier man mal schön und man ist nicht in der Stimmung, kann man gleich vergessen. Also kann es nicht Jesaja sein, der die Veränderung des Herzens bewirkt. Wie sieht es mit uns selber aus? Wir können ja an uns arbeiten. Wir können an unseren Herzen schaffen. Wir können an unserer Einstellung etwas ändern. Das können wir. Nur stehen wir da wieder beim gleichen Problem wie beim Anfang. Beim Anfang vor der Predigt, was ich geschildert habe. Wir können uns da selber im Weg stehen. Klar ist, wir können etwas bewirken. Wir können etwas verändern. Wir können Sachen an uns bereinigen. Wir können an uns arbeiten und kleine Veränderungen bewirken. Ich sehe, ich habe jetzt leider gerade was vergessen. Ich wollte eigentlich noch etwas mitbringen. Ein Demonstrationsobjekt. Wenn Sie es mir erlauben würden, würde ich ganz rasch hier unterbrechen, 2 Minuten und das Objekt holen, weil ich habe es aufgebaut auf dem. Wenn Sie es mich rasch entschuldigen, es tut mir wirklich leid. Entschuldigung. So. Und zwar. Genau. Ich habe Ihnen da dieses Holzherz mitgebracht, beziehungsweise das habe ich eben oben bereitgelegt in meinem Büro, aber vergessen. Wir hatten am Ende der Ausbildung auf St. Geschona mal eine Auszeit. Eine Auszeit, wo wir uns einfach am Ende der Ausbildung auf Gott besinnen wollten. Wo wir dann wirklich ruhig wurden und still vor Gott. Und da hatte ich nach einem Input, der über das Herz ging, einen Spaziergang im Wald gemacht. Wo ich da so gelaufen bin, habe ich dieses Holzstück dort gefunden. Es hat mich dann gleich an ein Herz erinnert, beziehungsweise es hatte schon die grobe Form meines Herzens. Also habe ich es mitgenommen. Ich habe dann noch ein wenig daran gearbeitet. Ich habe die Form noch ein bisschen mehr in Richtung eines Herzens gebracht. Habe den einen oder anderen Eck noch ein bisschen dran rumgefeilt. Und jetzt ist es so, dieses Holzstück, das ist immer noch das Alte. Es ist immer noch unförmig, es ist immer noch voller Flecken, es hat immer noch Ecken und Kanten. Ich habe zwar daran gearbeitet, ich könnte da auch noch mehr Zeit investieren und noch mehr beheben, noch den einen oder anderen Fleck ausradieren, noch ein bisschen was mehr in Form bringen, aber dieses Herz bleibt das Gleiche. Ich kann da keine Veränderung dran bewirken. Und so ist es auch mit unserem Herzen. Auch da, bei unserem Herzen, auch da können wir kleine Dinge verändern. Wir können an unserem Herzen arbeiten. Das eine oder andere Sache verändern und verbessern. Aber wir können unser Herz nicht verändern. Es bleibt immer noch das Gleiche. Niemand kann sein Herz komplett verändern. Niemand kann das. Und doch steht da die Aussage von Gott im Raum, dass er uns sogar ein neues Herz schenken will. Er will unser Herz verändern. Also muss es möglich sein. Sonst würde er diese Aussage gar nicht machen. Wenn es nicht möglich wäre, würde er da nicht etwas versprechen, was nicht mal er halten könnte. Also was sind denn jetzt die Voraussetzungen, dass die Veränderung möglich ist? Wer kann das tun? Ist es Gott, unser himmlischer Vater? Er könnte es tun. Er hat dazu die Macht. Er hat dazu die Kraft und die Möglichkeit. Er könnte mit dem Finger schnipsen und alle Menschenherzen auf der ganzen Welt wären verändert. Alle wären umgeschaltet und jeder müsste erkennen, jeder Mensch, dass es Gott gibt und dass er, Gott, der unendliche und gewaltige Herrscher ist. Jeder müsste Gott folgen und ihm nachfolgen. Und ihm zu Diensten sein. Jeder müsste es. Aber das ist eben das, was Gott nicht will. Er will uns nicht einfach alle gleichschalten, einfach alle Schalter umlegen, gleichgeschaltet haben, weil dann wären wir nicht viel mehr als Roboter. Dann hätten wir alle das ganze Sach, das gleiche Sach und hätten keinen eigenen Willen mehr. Dann wären wir alles andere, aber nicht mehr seine Kinder. Die Kinder, die ihn lieben und bei ihm sein wollen. Das ist der Knackpunkt. Er könnte uns verändern und alle müssten folgen. Aber das ist ja nicht, was Gott will. Er will, dass wir ihm nachfolgen wollen. Gott möchte unseren freien Willen haben und nicht willenlose Geschöpfe. Wenn er das haben wollte, hätte er nicht so lange gewartet. Dann hätte er es schon längst gemacht und dann wäre die Geschichte anders verlaufen. Also verändert Gott so nicht. Er greift so nicht ein, dass er mit dem Finger schnipst und die Herzen aller Menschen sind verändert. Also, wer kann dann die Veränderung bringen? Unser Bibeltext nennt ihn. Der, welcher es machen kann, ist ein Geistträger. Also der Geist Gottes, der Heilige Geist, liegt auf der Person. Oder anders gesagt, die Person hat den Heiligen Geist empfangen. Sie hat ihn bekommen. Gott selber hat die Person auserkoren, hat sie auserwählt und gesagt, du bist der, der den Geist bekommt. Das Auserwählen ist das zweite Merkmal. Gott hat diese Person speziell ausgewählt und ihnen das Amt gehoben. Er hat ihm sogar ein Amt gegeben. Er hat ihn bestätigt und Gott hat ihn sogar gesalbt, also als Herrscher gekennzeichnet und eingesetzt. Er hat diese Person als ganz besondere Person gekennzeichnet. Und die Person ist dann auch von Gott gesandt worden. Gott hat da einen Auftrag gegeben. Er hat die Person gesandt und gesagt, diese Aufgaben hast du, die dann die Person zu erfüllen hat. Wissen Sie schon, von wem die Rede ist? Jesaja nennt ihn an anderer Stelle den Knecht Gottes. Und das ist ja ein weiterer Titel von unserem Herrn Jesus Christus. Ich finde es so spannend und genial, dass wir mit der Stelle aus dem Alten Testament, mit der Jesaja-Stelle, Jesus Christus erkennen. Wir können da wirklich feststellen, ja, das kann nur Christus sein. Das ist eine Beschreibung, ganz klar, Jesus Christus. In Israel haben wir einen Bibelverlag besucht, der von messianischen Juden geführt wird. Und die haben uns erzählt, dass sie Schriften oder Traktate entwickelt haben, die sie dann verteilen an Juden, damit die dann Jesus Christus kennenlernen können, womit sie dann eben von Christus erzählen. Jetzt das Besondere an diesen Texten ist eben, dass sie die ganzen Stellen, die ganzen Texte, was sie da aufgeschrieben haben, nur Texte aus dem Alten Testament verwenden. Und da hat der Leiter uns erzählt, da war wirklich sogar ein tiefgläubiger orthodoxer Jude gekommen, hat sich so ein Traktat genommen, was ja alles Alte Testament ist, das ist kein Problem, und nachher ist er gekommen und hat sich beschwert. Da habt ihr Jesus Christus gezeigt. Der hat also gleich alles erkannt und gesehen, das ist Jesus Christus. Ihr zeigt da Christus auf. Und er hat dann gesagt, ja, das ist das Alte Testament. Aus dem Neuen haben wir kein Wort rausgenommen. So können die Juden, welche es lesen, Messias erkennen. Der Messias ist also der, der Veränderungen bewirkt. Und er erfüllt die Voraussetzungen. Jesus Christus hat bei der Taufe sichtbar den Heiligen Geist bekommen. Der ist auf ihn gelegt worden. Er ist auch der, welcher von Gott berufen und bestätigt wurde. Da hat Gott wirklich gesagt, und das, Jesus Christus, der ist mein geliebter Sohn. Ihm sollt ihr nachfolgen. Und er ist auch der, welcher zu uns in die Welt von Gott gesandt wurde. Gott hat ihn auserkoren, denn Christus ist sein geliebter Sohn. Und er liebt seinen Vater von ganzem Herzen. Er kennt also das Herz von Gott so gut wie sonst niemand. Denn das Herz von Christus und das Herz Gottes sind eins. So wie Christus und sein Vater Gott sind, so sind auch deren Herzen das Gleiche. Christus ist in die Welt gekommen, um eben Veränderungen zu bewirken, Veränderungen zu bringen. Er kann Veränderung, richtige Veränderung bewirken. Er kann es. Aber er zwingt die Veränderung nicht auf. Er bietet sie nur an. Deswegen müssen wir erkennen, dass wir es selber gar nicht schaffen. Wir können es nicht. Wir können es nicht bewirken. Wir sind aus uns heraus selber hilflos. Wir brauchen Christus, denn Christus ist der auserwählte Knecht, der Knecht Gottes. Und er hat den Auftrag von Gott bekommen, zu verändern. Er kommt zu uns. Er kommt für die Elenden, Gefangenen und Gebundenen. Er kommt für die Trauernden. Er soll Gericht, Gnade und das kommende Zion ankündigen. Das ist die Aufgabe, die er laut dem Bibeltext hat, wofür er in die Welt gekommen ist. Ja, halt mal, sind wir jetzt in dieser Liste, in dieser Aufzählung enthalten? Sind wir da überhaupt angesprochen? Schauen wir uns einmal diese Aufzählung an. Christus kommt, um den Elenden die gute Botschaft zu bringen. Wer ist jetzt eigentlich denn Elend? Sind das die Menschen in den Drittweltländern? Die Menschen, denen es wirklich Elend geht, die wirklich, ja, man kann sagen, denen es dreckig geht. Sind die damit gemeint? Oder sind das vielleicht Menschen, die Böses getan haben, die eben wirklich elend sind? Von Gott aus gesehen sind es Menschen, die Ungutes getan haben. Also, wir alle. Denn das Gute wäre, wenn wir ganz bei Gott wären, wenn unsere Herzen ganz bei ihm sind. Wenn wir den Zustand hätten von vor dem Sündenfall. Aber das hat keiner. Alle Menschen sind in den Augen von Gott im Elend und sind elend. Keiner ist aus der Sicht von Gott von sich aus selber gerechtfertigt. Aber der Menschensohn ist gekommen, um eben den Elenden die gute Botschaft zu bringen. Er wird uns erlösen. Erlösen aus dem Elend. Er kommt für die Gefangenen und Gebundenen. Das ist ja das Zweite, was genannt wird im Text. Ihnen soll er die Freiheit verkünden. Wer ist denn nun gefangen? Ich meine, wir sind jetzt alle hier, wir sind da nicht irgendwo im Gefängnis. Sind wir jetzt damit gemeint? Wir haben ja schon vorhin festgestellt, alle Menschen sind eigentlich gefangen. Gefangen in der Schuld. Gefangen in der Sünde. Wir können in Lügen verstrickt sein, wo wir nicht rauskommen. Wir können in unseren Gefühlen gefangen sein, worüber wir keine Macht haben. Wenn man plötzlich halt mal einen Zornesausbruch hat, das kommt. Da kann man nicht gut sagen, nee. Man kann es versuchen, aber ob es klappt, ist eine andere Frage. Wir können sogar im Gefühl der Freiheit gefangen sein. Das klingt jetzt irgendwie gerade komisch. Aber es kann so sein, dass gedacht wird, also ich bin ein freier Mensch. Ich entscheide für mich. Ich gehöre mir selber. Und niemand, aber auch wirklich niemand, hat das Recht, in mein Leben hineinzusprechen. Auf die Spitze getrieben würde das dann heißen, nicht einmal Gott wird sein Recht zugestanden, in das Leben hineinzusprechen. Keiner ist also frei. Und da kommt Christus, um die Freiheit zu verkünden. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wieso verkündet er die Freiheit und macht nicht frei? Jesus Christus macht frei, aber eben nicht durch Zwang. Er verkündet die Möglichkeit der Freiheit. Er bietet diese Möglichkeit an. Er sagt jedem, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du zu mir kommst, wenn du an mich und meinen Vater glaubst, dann mache ich dich frei. Dann befreit er jeden von der Macht der Sünde, des Todes und des Bösen. Er verkündet das an und er bietet das an. Dann hat der Knecht noch eine weitere Aufgabe, wofür er kommt. Er soll die Trauernden trösten. Da, wo niemand weiterhelfen kann, soll er kommen und echten, wirklichen Trost bringen. Dann muss er auch noch das Gericht und die Gnade Gottes anzeigen. Ich finde da die Verhältnismäßigkeit so spannend. Das ist mir aufgegangen, wo ich den Text gelesen habe und vorbereitet habe. Christus muss einen Tag des Gerichts ankündigen und ein Jahr der Gnade. Das heißt also 365 Mal mehr Gnade als Gericht. Er zeigt damit auf, Gott will uns gnädig sein. Er will uns bei sich haben. Er lässt sich Zeit, dass wir uns darauf einlassen können. Er lässt sich Zeit, dass wir uns verändern können. Er lässt sich Zeit, dass wir ihn kennenlernen können. Aber wir müssen uns entscheiden. Irgendwann ist die Zeit rum und dann kommt das Gericht. So kündigt Christus auch an, dass Zion wieder aufgerichtet wird und dort Freude herrschen wird. Das wird kommen. Und dann hat Christus noch die für uns so unmögliche Aufgabe. Er soll die zerbrochenen Herzen verbinden. Er soll das Versprechen von Gott einlösen und uns ein neues Herz schenken. Was sind denn nun jetzt eigentlich Herzen, die zerbrochen sind? Das können Herzen sein, die Schmerzen leiden. Es können Herzen sein, die Verletzungen erfahren haben, wo irgendetwas einem so schmerzt und zu Herzen geht. Es können Herzen sein, die krank sind oder die verhärtet sind, wo etwas nicht mehr möglich ist. Zum Beispiel, dass man nicht mehr vergeben kann. Es sind Herzen, die von Gott getrennt sind und nicht mehr ihre eigentliche Aufgabe ausführen können. Für alle diese Herzen ist Christus gekommen. Da hilft er, da tröstet er, da zeigt er den Weg zu Gott auf. Da heilt er und da verbindet er die Herzen und macht sie wieder heil. Denn Christus ist unser Heiland. So verändert Christus unsere Herzen, indem er bei uns ist, indem wir unsere Herzen für ihn öffnen und ihn wirken lassen. Man kann sagen, er nimmt dann unsere Herzen, die fleckig sind, die Ecken haben und Kanten haben, er nimmt sie an und dann bewirkt er Veränderung. Dann macht er, so wie es bei diesem Holzstück auch zu sehen ist, aus einem eckigen, kantigen, fleckigen Ding ein wunderschönes Herz, das trotzdem immer noch unser eigenes Herz ist. Es ist ein anders als vorher, aber eben, es sind immer noch wir. Es ist immer noch unser Herz. Christus ist der Heiland und er kann mein Herz. Er kann unser Herz verändern und er möchte es tun, wenn wir ihn nur lassen. Amen.